Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, und zwar Matthäus Kapitel 28, die Verse 1 bis 15. Matthäus 28, die Verse 1 bis 15. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, da kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab und trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und sie wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, so wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude. Und sie liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und er sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt, und sie verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten, nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen: Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus. Heute ist Ostern. Wir denken daran, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Dass Christus leiblich auferstanden ist, er, der wirklich tot war. 3 Tage lag er im Tod, nachdem er am bitteren Kreuz gestorben war. Und dann wurde er in das Grab gelegt, in das Grab von Josef von Arimathea. Und der Abschnitt, den wir eben gerade gelesen haben, er bezeugt das. Jesus Christus ist auferstanden. Aber wenn wir am heutigen Tag an die Auferstehung von Christus denken, ja, wenn wir sie feiern, dann sollten wir eines nicht vergessen. nämlich dass eigentlich jeder Sonntag ein Zeugnis der Auferstehung Christi ist. An jedem Sonntag denken wir daran, dass Christus auferstanden ist. Nicht wahr? Der Grund dafür, dass die neutestamentliche Gemeinde nicht mehr am siebten Tag, dem Sabbat, zum Gottesdienst zusammenkommt, sondern am ersten, das hat eben darin seine Ursache, dass Christus an diesem Tag aus den Toten auferstanden ist. Nicht wahr? Diese Überzeugung, sie dringt unmittelbar nach der Auferstehung Christi durch. Bereits am nächsten Sonntag, kaum hatten die Jünger vernommen, dass Jesus auferstanden ist, dann, so heißt es, kamen die Jünger am ersten Tag der Woche zusammen. So lesen wir es im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Zunächst waren die Jünger noch voller Furcht. Sie hatten Angst und deswegen verschlossen sie den Raum. Aber sie kamen genau an dem Tag zusammen, an dem Christus auferstanden ist. Und das, wohlgemerkt, bereits eine Woche später. Von daher ist es nicht unproblematisch, einen Tag im Jahr als den Tag zu bezeichnen, an dem wir das Auferstehungsfest Christi feiern. Eben deswegen, weil wir eigentlich an jedem Sonntag die Auferstehung Christi proklamieren, ja, feiern. Noch eine zweite Vorbemerkung. Nicht wahr, wenn die Gemeinde nun am Sonntag zusammenkommt und ganz besonders, wenn wir heute zusammenkommen, dann ist das ein Fest, so sagten wir. Wir feiern diesen Tag. Aber was feiert die Gemeinde eigentlich genau? Nicht wahr, die Christen feiern nicht irgendeinen religiösen Bewusstseinszustand bei sich selbst. Sie feiern nicht eine religiöse Idee. Sie feiern auch Christus nicht als denjenigen, der wie ein Superman alle ihre Sorgen und Probleme weggewischt hat oder wegwischt. Nein, vielmehr mal feiern sie Christus als den Auferstandenen, der dem Tod die Macht genommen hat, der den Tod besiegt hat und ihnen damit Zugang gegeben hat zum ewigen Leben, der ihnen damit die Gemeinschaft zu Gott und mit Gott eröffnet hat. Wenn wir von der Auferstehung Christi sprechen, auch heute Morgen, dann sprechen wir von der leiblichen Auferstehung Christi. Nicht wahr, die Überzeugung einer leiblichen Auferstehung Christi ist unter den Religionen einzigartig. Keine andere Religion vertritt das. Sicher nicht der Buddhismus oder der Hinduismus und eben auch nicht der Islam. Mehr noch. Das Bekenntnis zur leiblichen Auferstehung Christi, es ist nicht nur religionsgeschichtlich einzigartig. Vielmehr ist diese leibliche Auferstehung Christi auch für das Christentum, also für uns, essentiell, fundamental, grundlegend. Mit der Tatsächlichkeit dieses Geschehens steht und fällt alles. Das schreibt Paulus einmal in 1. Korinther 15. Ich lese diese Verse noch einmal in den Versen 17 bis 19 aus 1. Korinther 15. Wenn aber Christus nicht auferweckt wäre, so wäre euer Glaube eitel, leer, nichtig. Denn dann wäret ihr noch in euren Sünden. Auch die, die in Christus entschlafen sind, wären dann verloren gegangen. Ja, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung hätten, dann wären wir die elendsten von allen Menschen. Aber nun gibt es bekanntlich ja Leute, manche davon bezeichnen sich sogar als Christen, vielfach sogar als Theologieprofessoren, die leugnen genau diese leibliche Auferstehung Christi aus den Toten. Diese Leute lesen zwar auch diese Auferstehungsberichte, aber sie wollen das, was hier berichtet wird, nicht wahrhaben und suchen deswegen nach Erklärungen, um dieses wegzudeuten. Und ich nenne einmal drei von solchen Theorien. Da behaupten etwa einige Leute, Jesus Christus ist gar nicht richtig gestorben. Er sei bewusstlos gewesen oder er habe in einem Koma gelegen. Die Menschen, sie haben ihn dann ins Grab gelegt und nach einer Weile hat er es fertig bekommen und ist aus dem Grab entwichen. Nun abgesehen einmal davon, dass nichts davon irgendwie in der Heiligen Schrift selbst steht, wirft eine solche Theorie auch Fragen auf. Nicht wahr, wie kam Jesus aus dem Grab? Er, der kurz vorher gekreuzigt worden war, eine furchtbare Marter. Dazu bekam er einen Lanzenstich. Und vorher wurde er noch gefoltert. Er hätte es fertig bringen müssen, diesen gewaltigen, diesen großen Stein wegzuschieben. Und dann hätte es ihm auch noch gelingen müssen, sich an den Wachen vorbeizuschmuggeln. Dann hätte er in seinem Zustand zu den Jüngern gehen müssen, ihnen erzählen müssen, sie sollten von nun an bis an die Enden der Erde gehen und der Welt die Botschaft verkünden, und zwar bitte getrennt voneinander, dass er, dass Christus von den Toten auferstanden sei. Und diese, sie hätten das auch noch gemacht. Nun andere, auch ungläubige Theologen geben zu, dass diese Theorie nicht sonderlich überzeugend ist und sie suchen deswegen einen anderen Ausweg. Sie sagen, ach die Frauen damals, die sind so richtig emotionalisiert gewesen, ihre Augen seien noch voller Tränen gewesen. Außerdem, bitteschön, war es doch früh am Morgen, eben in der Dämmerung, also noch halb dunkel, man konnte noch gar nicht richtig sehen. Kurzum, sie seien dann aus Versehen zum falschen Grab gegangen und dieses Grab sei dann noch leer gewesen und dann saß da zufälligerweise ein junger Mann auf dem Grabstein, den hielten sie für einen Engel und durch den Schock dieser für sie unerwarteten Begegnung kam dann bei ihnen die Idee auf, Christus sei auferstanden. Nun, das Problem bei dieser Theorie ist nicht nur, dass davon nichts, auch nur andeutungsweise, in den Quellen steht, sondern dass wir nach allen uns zur Verfügung stehenden Berichten wissen, dass die Frauen sehr genau wussten, wo das Grab lag, in dem Jesus bestattet worden war. Lukas berichtet ausdrücklich in Lukas 23 in den Versen 54 und 55, dass die Frauen Jesus zu der in Felsen gehauenen Gruft begleiteten und besahen, wie sein Körper dort hineingelegt wurde. Und dann ist bei dieser Theorie ja noch ein Problem, nämlich dass die Engel ausdrücklich sagten, kommt und beseht, wo der Herr gelegen hat. Matthäus 28, Vers 6. Johannes berichtet uns, dass auch einige Jünger zum Grab kamen. Erst kam Johannes und dann Petrus. Auch sie hätten sich dann im Grab irren müssen. Und außerdem berichtet uns Johannes, dass das Kopftuch zur Seite gelegt war, während das Grabtuch noch stets in der Form war. Das heißt, kein Mensch konnte unter normalen Umständen da heraus. Und schon gar nicht deutet das einen Grabraub an. Und danach erschien Christus ja mindestens zehnmal innerhalb der nächsten 40 Tage, und zwar verschiedenen Jüngerkreisen und zu verschiedenen Ereignissen. Wie sollen wir das alles erklären? Als Halluzination? Also die Menschen bildeten sich ein, Christus sei dort gewesen. Nun ja, auf jeden Fall müsste man dann annehmen, dass über 500 Menschen auf einmal solche Halluzinationen gehabt hätten. Denn Paulus gibt einmal den Korinthern zu bedenken. Dort hatten auch einige Zweifel an der Auferstehung. Und er sagt dann, bitte, 500 auf einmal haben Christus als den Auferstandenen gesehen. Und er kann hinzufügen, die meisten davon leben noch. Mit anderen Worten, geht hin und fragt sie. Und nicht wenige, namentlich deutsche Theologen, bemühen sich gar nicht, ihren Unglauben mit den Auferstehungsberichten in Übereinstimmung zu bringen, sondern sie behaupten, so etwa vor gut einem halben Jahrhundert Rudolf Bultmann, die Botschaft, dass ein Toter auferstanden sei, das kann man einfach dem modernen Menschen nicht mehr zumuten. Ähnlich etwa vor ungefähr 5 Jahren war es noch einmal der Göttinger Theologieprofessor Lüdemann, also keineswegs originell, der das Gleiche sagte. Und einer der Schüler von Rudolf Bultmann formulierte es einmal sehr flapsig, naja, an die Auferstehung glaube ich, aber dass die Knochen im Grab geblieben seien, das verstehe sich doch von selbst. Also der Auferstehungsbericht im Sinne einer leiblichen Auferstehung wird hier aufgefasst als ein Märchen, als ein Mythos. Und auf die Idee, so einen Mythos, so ein Märchen zu gestalten, seien die Jünger gekommen angesichts des Schocks von Karfreitag, so wird behauptet. Und mit diesem Auferstehungsmythos wollten die Jünger gleichsam ihre Enttäuschung verarbeiten, dass Jesus von Nazareth eben offensichtlich doch nicht der Messias gewesen sei. Dass sie sich also doch offensichtlich geirrt hätten. Aber auch dazu ist zunächst noch einmal zu sagen, die Abschnitte des Neuen Testamentes, in denen über die Auferstehung Christi berichtet wird, vermitteln bei einem unvoreingenommenen Lesen dieser Berichte. Geben Sie das einmal einem Nichtgläubigen, einem Ungläubigen, das zu lesen. Sie erwecken dann den Eindruck, hier werden Augenzeugenberichte gegeben. Hier werden Ereignisse berichtet, die wirklich beobachtet wurden. Hier werden Tatsachen berichtet. Und abgesehen davon, dass diese Mythos, diese Märchenauffassung sich absolut nicht aus den Auferstehungsberichten ergeben, man müsste hier annehmen, dass die Jünger danach die Strapazen auf sich nahmen, die Botschaft, Christus sei von den Toten auferstanden, bis an die Enden der Welt zu tragen, in dem Wissen, Jesus ist gar nicht leiblich auferstanden. Das alles ist nur Betrug, ist nur eine Verarbeitung meiner Enttäuschung. Aber ich weise Sie auf noch etwas hin. Die Bibel macht deutlich, dass die Frauen nicht so sehr mehr schockiert waren durch die Ereignisse von Karfreitag. Nicht wahr? Da waren die meisten Jünger auch geflohen, bereits bei der Gefangennahme. Petrus war dann noch mit einem gewissen sicheren Abstand gefolgt. Und er hatte ihn 3-mal verleugnet. Sondern der Schock, der Schrecken, dass die Frauen Furcht überfiel und dann auch die Jünger, das war, als sie das leere Grab sahen. Da kam der Schock. Als die Frauen zum Grab gingen, da hatten sie bei all ihrer Trauer eigentlich mit dem Tod ihres geliebten Herrn, naja, sich so langsam abgefunden. Es ging darum, dem Toten Spezereien, Gewürze ins Grab zu legen, damit er nicht so schnell anfängt zu stinken. Aber lassen wir es einmal bei diesen 3 hier vorgestellten Theorien. Der Unglaube, er war schon immer sehr fantasiereich. Wenn wir auf den Zusammenhang dieses Abschnittes achten, auf den wir heute hören wollen, dann fällt eines auf. Die Ablehnung der Auferstehung Christi, der Unglaube, ist keineswegs erst ein Zeichen der Neuzeit. Ja, faktisch hat sich doch gar nicht so viel geändert in den letzten 2000 Jahren. Die leibliche Auferstehung, sie ist nicht nur etwas, das dem neuzeitlichen Lebensgefühl zu widersprechen scheint, dem wissenschaftlichen Weltbild. sodass man meint, es dem sogenannten heutigen Menschen nicht mehr zumuten zu können. Sondern die Auferstehung Christi ist etwas, das auch schon damals die Menschen nicht glauben wollten. Nicht wahr? Denken wir hier an die hohen Priester, die Theologen der damaligen Zeit. Da kamen die römischen Wachsoldaten zu ihnen, sie, die wie tot zur Erde gefallen waren, als der Engel erschien. Sie eilten zu den hohen Priestern, erschrocken, verängstigt, verwirrt. Und so heißt es, sie verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Vers 11. Und was taten diese Herren darauf, diese Theologen? Es heißt, sie versammelten sich mit den Ältesten und sie hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten Geld, genug. Und sie sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Landpfleger zu Ohren kommt, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Mit anderen Worten, es kommt zu einer eilig einberufenen Versammlung der höchsten theologischen Würdenträger. Und diese Herren, sie verabreden, dass das, was dort am Grab geschehen war, auf gar keinen Fall bekannt werden darf. Und so kommen sie zu der zusammenfantasierten Geschichte, dass der Leib Christi gestohlen worden sei. Die Ironie dabei ist, gerade um einen solchen, in Anführungsstrichen, Diebstahl zu verhindern, hatten ja die hohen Priester und die Pharisäer von Pilatus um die Wache gebeten. Wir lesen das in den letzten Versen von Matthäus 27. Sie hatten ihre Bitte um die Wachen ja gerade damit begründet, dass auf diese Weise ein Diebstahl des Leichnams Christi durch die Jünger verhindert werden sollte. Und alles, was sie nun erreicht hatten, es war fehlgeschlagen. Im Gegenteil, als die Wachen zu den hohen Priestern gingen und ihnen mitteilten, was passiert war, dadurch, so könnte man fast sagen, mussten sie selbst als sozusagen die Ersten die Auferstehung Christi weitersagen. Denn wenn die Wachen nicht dorthin beordert wären, dann hätten sie eben auch nicht mit der Auferstehung Christi konfrontiert werden können. Halten wir das eine fest. Geleugnet, ignoriert, zur Seite geschoben wurde die Auferstehung Christi immer. Daran hat sich nicht viel geändert. Der Unterschied zwischen den Leugnern der Auferstehung Christi damals und den Leugnern der Auferstehung Christi heute liegt in Folgendem. Damals waren es die erklärten Feinde Christi, die die Auferstehung Christi leugneten und die sich diese Leugnung noch viel Geld kosten ließen. Heute sind es vielfach sogenannte christliche Theologen. Und die Landeskirchen, ich spreche jetzt von den real existierenden, sie geht gegen solche Theologen bis heute nicht vor. Ja, im Gegenteil, sie schweigt dazu oder akzeptiert und toleriert. Nicht wahr? Man denke nur an Gerhard Lüdemann, ich habe ihn erwähnt, in Göttingen. Seine Thesen, sie sind keineswegs originell, aber immerhin publikumswirksam aufgemacht worden. Und dies ist ein weiterer Beweis, wenn es noch eines Beweises bedürfte, dass die Landeskirchen in Deutschland nicht mehr Kirche Jesu Christi sind. Denn was haben diese Leute dann noch zu verkünden? Wie es in den Freikirchen aussieht, vielfach, man prüfe es doch einmal selbst. Das hat auch ganz praktische Konsequenzen, wenn das keine christlichen Kirchen sind. Dann kann da vielleicht noch der Name stehen, Landeskirche. Aber dass Christen sich auch von dieser Institution absondern, um eben Kirchen, um Gemeinden unter dem Wort Gottes zu bilden. Eine Kirche, eine Gemeinde, die nicht rückhaltlos die leibliche Auferstehung Christi verkündet und die Leugnung dieser Tatsache nicht rückhaltlos und vorbehaltlos als Irrlehre verurteilt, ist nicht mehr Gemeinde, ist nicht mehr Kirche Jesu Christi. Aber diese Ereignisse, diese Berichte sind nicht nur ein Ärgernis für alle die, die die Auferstehung Jesu leugnen, sondern auch für die Jünger, die ja zunächst auch nicht an die Auferstehung Christi glaubten. Sie waren betrübt. Die Jünger verstanden nicht, was Jesus ihnen sagte, als er von seiner Auferstehung nach 3 Tagen sprach, bis Johannes hineinging in das Grab und die Tücher zusammengewickelt sah. Und als ihnen die Auferstehung Christi dann von den Frauen berichtet wurde, da heißt es zunächst einmal immer noch, sie zweifelten. Und als die Jünger es dann dem Thomas berichteten, dann heißt es noch einmal, es sei denn, dass ich in seinen Händen das Wundmal der Nägel sehe und meine Finger in das Wundmal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, sonst werde ich nicht glauben, so Thomas. Und auch hier die Frauen, als sie zum Grab kamen, sie hatten alles andere im Sinn, nur nicht einem Auferstandenen zu begegnen. Sie wollten das Grab besehen. Sie waren umgetrieben von der Sorge, wer wird uns wohl diesen riesigen, schweren Stein da wegwälzen? Die schwachen Frauen, sie hatten diesen tonnenschweren Felsblock, der vor das Grab gewälzt war, vor Augen. Selbst ein Mann oder hätten mehrere Männer anpacken müssen. Sie schauten sich um. Vielleicht treffen sie jemanden, der ihnen dabei behilflich sein kann. Denn sie waren gekommen, um in das Grab zu gehen und noch Bestattungsmaßnahmen durchzuführen, zu denen sie am Freitag nicht mehr gekommen waren. Um 18 Uhr am Freitag begann der Sabbat und da durfte man nicht mehr mit einem Toten in Berührung kommen, sonst durfte man eben nicht das Sabbat feiern und galt als unrein. Noch einmal, die Frauen, sie gingen nicht zum Grab, weil sie glaubten, nun werde die Auferstehung stattfinden. Vielmehr war gerade das Gegenteil der Fall. Sie waren völlig davon überzeugt, dass sich der Körper Jesu im Grab befindet. Und sie wollten diesen Körper salben, um so ihren letzten Bestattungspflichten nachkommen zu können. Und da nähern sie sich dem Grab und da heißt es hier, und da bricht ein Erdbeben aus. Ein Engel tritt vom Himmel und dieser Engel rollt den Stein weg und setzt sich drauf. Man könnte jetzt sagen, naja, damit ist die Sorge geklärt. Auf jeden Fall aber das Wegrollen dieses Steines, es ist das erste Indiz, der erste Hinweis für die Auferstehung Christi. Es war ein tonnenschwerer Stein und dieser Stein, er konnte nicht so einfach weggeschoben werden. Nein, das war übernatürlich, das erfolgte übernatürlich. Und dazu kommt noch etwas anderes. Die römischen Soldaten, sie bekamen Panik und sie fielen ohnmächtig zu Boden, wie tot. So heißt es hier in Vers 4. Und auf noch etwas weise ich Sie hin. Bitte überlesen wir das nicht. Es heißt hier in Vers 2, Matthäus beginnt diesen Bericht über die Auferstehung mit dem Wort, siehe und siehe, siehe, da geschah ein Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab und trat herzu und wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Man hat den Eindruck, Matthäus, er sucht hier nach Worten, um seinen Lesern klarzumachen, dass das, was er hier berichtet, eben nicht menschliche Fantasie ist. Hier spinnt keiner rum. Was hier berichtet wird, das sind nicht irgendwelche Spiegelungen eines Träumers, sondern das sind Ereignisse, die sich tatsächlich ereignet haben. Hier wird berichtet, was gewöhnliche Menschen, die absolut nicht mit dem, was sie dann wahrnehmen, rechneten, erlebten. Ein Erdbeben, eine enorme Erschütterung dort, wo Josef von Arimathias Grab war und wo Jesus drin lag. Und dann steigt ein Engel Gottes herab hin zum Grab wie ein Blitz, so heißt es hier. Er sah erschreckend aus. Und die Bewacher des Felsengrabes, sie schrocken sich tot. Sie wurden wie Tote, sie bebten aus Angst. Und der Engel, er setzte sich auf den Stein, den er zuvor weggerollt hatte. Und alles, das sahen diese Frauen. Und dann sahen sie dann Jesus aus dem Grab hervorkommen? So wie es die berühmten Maler häufig festgehalten haben auf ihren Gemälden, etwa Grünewald? Nein. Den Augenblick, wie er aus dem Grab hervorkommt, der wird nicht berichtet. Die Auferstehung selbst, das Wiederlebendigwerden des toten Körpers Christi, nein, das nimmt kein Mensch wahr. Darum wird es uns auch nicht in diesem Augenzeugenbericht mitgeteilt. Die Antwort auf die Frage, wie Christus auferstanden ist, die erhalten wir nicht. Mit einem Bericht, in dem er genau wissen würde, wie Christus auferstanden ist, wäre ja auch keinem Sterblichen gedient. Aber dass Christus aus den Toten auferstanden ist, das ist die große Nachricht, nicht das Wie. Natürlich hätte Jesus aus seinem Grab kommen können, ohne dass der Stein von dem Engel weggewälzt worden wäre. Christus hätte auch selbst natürlich den Stein wegwälzen können. Er hätte auch selbstverständlich durch die Wände gehen können, so wie er später vor den eingeschlossenen Jüngern stand und sie begrüßte mit dem Wort »Friede sei mit euch«, obwohl sie hinter verschlossenen Türen sich versammelt hatten. Nein, das Erdbeben und das Wegwälzen des Steines durch den Engel, das war nicht der Weg, um Jesus sozusagen den Weg frei zu machen. Vielmehr war es ein Zeichen für die Menschen, damit sie hineingehen konnten und sehen konnten. Das Grab, es ist leer. Das Grab, es war verlassen. Es enthält keinen toten Leib mehr. Das Grab, es ist leer. Jesus ist auferstanden. Achten wir auch darauf, wie der Engel den Frauen die Auferstehung Christi verkündet. Der Engel weiß, dass die Frauen Jesus, der gekreuzigt ist, suchen. Ich weiß, dass ihr Jesus sucht, den Gekreuzigten. Und dann erzählt der Engel ganz einfach, ganz schlicht, Jesus ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Jesus ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Und zwar so, wie er es gesagt hat. Zunächst einmal fällt auf, der Engel sagt das so, als wenn er etwas ganz Normales erzählen würde. So als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. Jesus hat doch schon immer davon gesprochen. Ist dem Engel nicht klar, dass hier etwas Gewaltiges geschehen ist? Doch. Aber er wusste eben auch, was Gott einmal schon dem Abraham sagte. Sollte Gott dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Außerdem erinnert der Engel die Frauen dezent, aber unüberhörbar daran, dass hier das geschehen ist, was Christus ihnen bereits vorausgesagt hatte. Christus ist auferstanden, so wie er es gesagt hat. Etwa in Matthäus 20, Vers 17. Zu Ostern gehört also die Erinnerung an das, was Jesus vor seiner eigentlichen Passion bereits gesagt, verkündet und gelehrt hatte. Der Engel erzählt hier keine Neuigkeit. Es war alles verkündet worden. Insofern liegt auch ein Vorwurf in dem, was der Engel den Frauen sagte. Ähnlich wie Jesus einmal den Emmaus-Jüngern sagen musste, ihr trägen Herzens, allem zu glauben, was da geschrieben steht. Ihr trägen Herzens, allem zu glauben, was Christus euch gesagt hat. Was sucht ihr noch, Jesus, im Grab? Und erinnert euch doch einmal daran, was geschehen ist, an das, was ihr erlebt habt. Denkt an die Auferweckung des Töchterleins des Jairus. Denkt an die Auferweckung des Jünglings von Nain und an die Auferweckung des Lazarus, der schon stank, wie es heißt. So sagt der Engel weiter, kommt, kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Nein, was die Frauen hier zu sehen bekommen hätten und hatten, das war keine Grabschändung, sondern das war ein leeres Grab. Und erst als sie dieses leere Grab gesehen hatten, da erhalten sie dann von dem Engel den Auftrag, geht eilends, geht schnell und sagt seinen Jüngern, dass er, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Der Engel erschickt die Frauen zu den Jüngern, denn diese sind es, die bald in die Welt hinaus müssen, um zu verkünden, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er dem Tod die Macht genommen hat, dass er gesiegt hat. Und von nun an wird das Ereignis der Auferstehung die zentrale Botschaft der Apostel sein. Und so lesen wir es dann auch bereits in der Pfingstpredigt. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt aus den Toten. Apostelgeschichte 2. Und immer wieder lesen wir von der Auferstehung in der Apostelgeschichte und in den Briefen der Apostel. Die Frauen gingen, und zwar, wie es hier heißt, dann mit Furcht und großer Freude, ängstlich, voller Angst und doch auch voll großer Freude. Zunächst war also am Auferstehungstag keineswegs die Freude da, sondern Furcht. Über die Wächter heißt es ja auch, dass sie aus Furcht vor ihm, vor dem Engel, bebten, Vers 4. Und den Frauen ruft der Engel zu, fürchtet euch nicht. Sie fürchteten sich also. Lukas berichtet, sie erschraken und sie schlugen ihre Angesichter nieder zur Erde. Lukas 24, Vers 5. Und Markus schildert, sie gingen schnell heraus und flohen dann von dem Grab. Denn es war sie Zittern und Entsetzen angekommen. Sowohl die Wächter als auch die Frauen, sie fürchteten sich angesichts des schreckenverbreitenden Engels. In diesem Punkt also besteht kein Unterschied zwischen den Wachsoldaten und den Frauen. Der Unterschied aber, ihr Lieben, er beginnt in Folgendem. Die Wächter, sie fliehen. Sie fliehen entsetzt, erschrocken. Sie haben nur einen Gedanken, nur weg hier. Bitte bedenken wir, das waren römische Soldaten. Die waren nicht gerade durch ihre Furchtsamkeit bekannt. Sie bewachten das Grab und mochten gemäß dem ihnen gegebenen Befehl denken, wenn jetzt die Jünger dieses Jesus von Nazareth den Versuch machen sollten, seinen Leib zu stehlen, dann werden wir ihnen schon zeigen, wo es lang geht. Wir werden sie dann vertreiben. Und dann, sie hauen ab. Die Frauen dagegen, sie fürchteten sich auch angesichts dessen, was sie da erlebt hatten. Aber sehr bald kommt eben eine große Freude hinzu. Mit großer Furcht und mit großer Freude. Das passte zusammen. Jesus, er ist nicht mehr im Tod. Jesus, er ist auferstanden. Jesus, er ist aus dem Tod auferstanden. Nach dem Grundtext in Matthäus 28, Vers 5, betont sogar der Engel ausdrücklich, dass die Frauen sich nicht fürchten sollen. Ganz wörtlich übersetzt heißt es ihr, fürchtet euch nicht ihr. Das ist betont. Von daher könnte man ergänzen, lasst die Wächter sich ruhig fürchten. Aber ihr habt keinen Grund, euch zu fürchten. Ihr habt Jesus, den Gekreuzigten, gesucht. Nun teile ich euch mit, was ihr eigentlich wissen solltet. Jesus ist auferstanden. Kommt, guckt euch die Stätte genau an, wo der Herr gelegen hat. Ihre Furcht weicht damit nicht schlagartig, aber bald überwiegt die Freude, wie der Ausdruck zeigt. Sie gingen eilends zum Grab hinaus mit Furcht, und da nicht nur mit Freude, sondern mit großer Freude. Sie wächst, die Freude über und an der Auferstehung Christi. Konnten diese Frauen es selbst glauben, was sie da gehört hatten? Das heißt, sie liefen schnell. Ja, sie liefen auch. Und dann plötzlich, unterwegs, da begegnet ihnen noch jemand. Und er verhält sich so normal. Seid gegrüßt. So tritt er ihnen entgegen. In Vers 9 lesen wir es. Also mit anderen Worten, guten Tag. Aber dieser alltägliche Gruß, wie klingt er nun herrlich? Wie klingt er nun im Sinne von, freut euch? Es ist Jesus, der ihnen begegnet. Derselbe, der in das Grab hineingelegt wurde. Sie sehen ihn, sie hören ihn, sie fassen ihn an. Es heißt hier, sie traten herzu, umfassten seine Füße und huldigten ihn. Das heißt, sie warfen sich vor ihm nieder. Das ist der Krönungsbeweis von Ostern. Wir haben Jesus gesehen. Wir haben ihn gehört. Ja, wir haben ihn angefasst. Jesus selbst, er lebt. Er lebt wirklich. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Was die Engel bis dahin mit ihren Ohren gehört haben, nun umfassen sie seine Füße und sie beten ihn, sie beten Christus an. Heute würde man sagen, er tritt ihnen entgegen, sodass sie seine Auferstehung verifizieren können. Und was sagt Jesus ihnen? Es ist das Gleiche. Er sagt, fürchtet euch nicht. Und wie klingen auf einmal diese Worte so herrlich? Bestimmt nicht alltäglich. Fürchtet euch nicht. Und dann gibt der Herr diesen Frauen den Auftrag, den gleichen Auftrag wie den Engeln vorher. Geht zu den Jüngern. Ja, genauer, er sagt, geht zu meinen Brüdern. So nennt er sie hier. Diejenigen, die nicht mit ihm im Garten Gethsemane gewacht und gebetet haben, die ihn verlassen haben, als er abgeführt wurde. Petrus, der ihn verleugnet hatte, diese Leute nennt er hier meine Brüder. Der Fürst des Lebens, er schämt sich nicht, diese Leute Brüder zu nennen. Und auch sie sollen ihn sehen, auch sie sollen mit ihm sprechen, und zwar in Galiläa. Und so erhalten die Frauen den Auftrag, die Jünger, die Brüder des Herrn, dorthin zu bestellen. Stellen wir uns doch einmal vor, die hohen Priester und die Ältesten wären diesen Frauen begegnet. Die Würdenträger hätten dann diesen Frauen gesagt, ach, was ihr da berichtet, das ist doch nicht zu glauben. Was hätten diese Frauen wohl den Männern gesagt? Sie hätten gesprochen von dem Erdbeben. Sie hätten gesprochen von den Wächtern, die da niederlagen und dann abhauten. Sie hätten gesprochen von dem Engel. Und schlussendlich hätten sie gesprochen von dem Jesus, den sie nicht nur gesehen haben, nicht nur gehört haben, sondern angefasst haben, wie Matthäus hier berichtet. Nein, Jesus lebt, ihr Theologen. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört. Wir haben mit ihm gesprochen und wir haben ihn angefasst. Und das Gleiche können wir auch heute denen sagen, die uns so begegnen. Ob diese Männer nun aus der Christenheit kommen oder ob sie erklärte Atheisten sind. Ob sie ungläubige Bekannte, Verwandte oder Arbeitskollegen sind. Jesus Christus, er ist wirklich, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir können das aufgrund der Berichte im Wort Gottes glauben. Jesus, der Herr, lebt. Und das darfst auch du glauben, in deiner Einsamkeit, in deiner Familie, mit allen deinen Sorgen und Nöten. Das darfst du glauben, wenn du in einen Operationssaal gefahren wirst oder auch angesichts des Todes. Jesus Christus, er hat dem Tod die Macht genommen. Sehen Sie, es gibt im Evangelikalismus einige Lieder, die fragwürdig sind. Und eines davon darf ich hier einmal nennen. Es ist das Lied, er lebt, du fragst, wie weiß ich, dass er lebt im Herzen mein. Ich halte dieses für ein sehr gefährliches Lied. Warum? Nun, deswegen ist es so gefährlich, weil die Schrift uns niemals bei der Frage nach der Gewissheit der Auferstehung auf unser Herz verweist oder auf unsere inneren oder frommen Gefühle. So zu argumentieren, wäre im Kern Gnostik, Mystik. Dass wir uns hier nicht missverstehen, es ist nicht falsch zu sagen, ich weiß, dass Christus auferstanden ist. Er lebt in meinem Herzen. Aber, und das ist wichtig, die Schrift nennt Gründe, sie nennt Augenzeugen, die den Auferstandenen gesehen haben. Die Heilige Schrift, sie gibt uns Berichte von Augenzeugen, sehr sachliche Berichte, keine subjektiven Herzensergüsse. Paulus kann der Gemeinde in Korinth noch sagen, als da einige die Auferstehung, ihre eigene Auferstehung bezweifelten, Christus ist auferstanden. Und er ist verschiedenen Menschen nach seiner Auferstehung begegnet. Einmal 500 auf einmal. Und von diesen leben die meisten noch. Ihr könnt hingehen und sie fragen. Christen fallen im Blick auf die Auferstehung nicht zurück auf menschliche Gefühle. Sie fallen nicht zurück auf subjektive Stimmungen, wenn es um die Heilstatsachen geht. Es scheint geradezu, dass Matthäus in seinem Bericht hier auf die Zweifel eingeht und zahlreiche Hinweise uns vermitteln will im Blick auf die Faktizität dieser Auferstehung. Bis dahin eben, dass die Frauen Jesus Christus anfassten. Ja, in Wahrheit ist, und darauf ist von Historikern schon mehrfach hingewiesen worden, kein einziges Ereignis in der Antike so gut bezeugt aus den Quellen wie die Auferstehung Christi. Und wenn ich das so formuliere, dann nicht deswegen, weil ich Sie heute Morgen durch die historischen Fakten überzeugen möchte von der Auferstehung Christi. Gewissheit bekommt man nicht durch die historischen Fakten, sondern das vermittelt der Heilige Geist. Aber noch einmal, wir sollten eines nicht vergessen. Die historische Faktizität ist die Grundlage, ist die Voraussetzung für das Erhalten der Gewissheit. Christus ist auferstanden. Dem Tod ist die Macht genommen. Christus ist nicht auferstanden, weil dieses bis heute verkündet wird oder weil es in der Gemeinde geglaubt wird, sondern umgekehrt. Seine Auferstehung wird verkündet und sie wird geglaubt, weil Christus auferstanden ist. Und die Tatsache der Auferstehung Christi, sie lehrt uns dann auch zu lieben in der Wirklichkeit dieses lebendigen, dieses auferstandenen Herrn. Und dieses erbaut und tröstet. Nicht wahr, wenn ein Bruder, wenn eine Schwester im Herrn gestorben ist und du ihn auf seiner letzten Wegstrecke zum Grab begleitest, dann hast du bei aller Trauer bei allem Schmerz die Hoffnung auf seine und auch auf deine Auferstehung, die gegründet ist in der Auferstehung Christi. Und aus diesem Grund tritt auch die Aufforderung, fürchte dich nicht, so auffällig hier im Auferstehungsevangelium hervor. Fürchte dich nicht. So ist das Feiern von Ostern, das Feiern der Auferstehung Christi, viel weniger harmlos, als wir es heute zu feiern gewohnt sind. Und vielleicht wäre es einmal besser, nicht mit dem Feiern zu beginnen, sondern wieder mit der Furcht. Ostern ist der Angriff des Lebens auf den Tod und damit der Sieg über den Tod. Wenn bei der Öffnung des Grabes die Erde in einem lokalen Beben erschüttert wurde, dann ist das ja nur ein Hinweis auf das noch ganz andere Beben, das der Auferstandene mit seinem Ostersieg verursacht hat. Nicht wahr, hätte man damals einen Seismographen schon gehabt, dann hätte man eben feststellen können, dass an jenem Morgen in dieser Gegend die Erde bebte. Ja, es war ein großes Erdbeben, wie Matthäus hier sagt. Aber so groß dieses lokale Erdbeben auch immer war, es ist eben nur ein Hinweis auf das Ereignis, dass durch die Auferstehung Christi Himmel und Erde und die Hölle ins Beben gebracht worden ist. Dem Tod, ihm ist die Macht genommen. Christus hat gesiegt. Darum, fürchtet euch nicht, vielmehr freut euch. Er, der Auferstandene, ist es, unter dessen Schritten diese Erde bebt. Amen.